Letztendlich wollen die Leute ja nicht ihren Blutdruck messen, um des Messens selber willen, sondern sie wollen eigentlich ihren Blutdruck verbessern, als Beispiel. Und das kann man durch digitale Lösungen super pushen, das Thema.
Unboxing IT, ein Podcast von Data Group. Hidden Champions Spezial.
Hi und herzlich willkommen zu Unboxing IT. Ja, heute nicht nur mit Melli und Froni, denn wir haben heute was ganz Neues für euch. Wir starten in eine Spezialreihe. Denn wenn über Digitalisierung gesprochen wird, geht es ja ganz oft um die ganz Großen. Aber die spannendsten Geschichten entstehen im Mittelstand. Und genau da wollen wir jetzt mal genauer hinschauen. Und deshalb haben wir uns hierfür Verstärkung geholt.
Die Reihe heißt Hidden Champions. Hier geht es um echte Erfahrungen aus der Praxis. Nicht nur um das, was funktioniert hat, sondern auch um das, was schwierig war. Also, ehrliche Einblicke statt Hochglanz. Und damit geben wir direkt ab. Hi Stefan, hi Andreas.
Ja, hi zusammen. Vielen Dank, Froni. Vielen Dank, Melli, für das Intro. Ich bin Stefan und begleite diese Serie als Host und Moderator. Es geht, wie eben schon gesagt, um Hidden Champions in der Digitalisierung, ganz wichtig. Hidden Champions sind ja in der Regel Unternehmen, die nicht so im Rampenlicht stehen, aber in ihrer Nische wiederum absolute Spitze sind. Und genau diese Unternehmen, genau diese Entscheider, diese CEOs und Geschäftsführer holen wir vor unser Mikro in unserer Serie und sprechen eben über Digitalisierung, über Hürden, über Herausforderungen, aber über ganz viele andere Faktoren auch, natürlich auch über die Chancen der Digitalisierung. Aber was das konkret bedeutet und warum das auch so spannend ist, das kann euch Andreas Baresel, unser CEO von Data Group, nochmal genauer erläutern. Andreas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo zusammen. Ja, du hast es richtig gesagt. Hidden Champions sind eigentlich typischerweise mittelständische Unternehmen, oft Weltmarktführer in ihrer Nische und die man aber so klassisch gar nicht oft so kennt mit ihrem Namen und außerhalb ihrer Branche auch kaum sichtbar sind. Und das gibt's auch in der Digitalisierung. Also wir, ja, ich will nicht sagen jammern, aber reklamieren ja oft, dass wir in der Digitalisierung in Deutschland, in Europa nicht so weit sind. Aber wenn man gerade mal in diese Hidden Champions der Digitalisierung reinschaut, dann gibt es die sehr wohl. Und da sind ganz tolle Geschäftsmodelle und auch ganz erfolgreiche Unternehmen entstanden. Und das wollen wir uns in dieser Sonderserie mal genauer anschauen. Wen gibt's da und was haben diese Unternehmen für Erfahrungen rund um ihre Digitalisierungsreise bisher gemacht?
Jetzt wollen wir natürlich nicht zu sehr spoilern, wie man so schön sagt, Andreas. Aber was schauen wir uns denn konkret an, wenn wir mit den Leuten reden?
Also uns interessiert einfach, was machen die Unternehmen in der Digitalisierung? Also wie sieht das digitale Geschäftsmodell an sich aus? Wo kommen sie historisch aber auch her? Oft sind das ja Unternehmen mit extrem langer Tradition, oft in einem physischen Produkt. Und das hat sich dann sozusagen in Richtung Digitalisierung entwickelt. Uns interessiert aber auch der Weg dahin natürlich. Also was haben sie für Erfahrungen gemacht? Was hat gut funktioniert? Was hat aber auch vielleicht nicht so gut funktioniert? Wo man aber letztendlich einfach durch muss und diese Erfahrungen, diese Fehler auch vielleicht machen muss. Vielleicht auch Fehler, die man nicht zweimal machen muss, also wo der ein oder andere Zuhörer von lernen kann. Also auch der ganze Digitalisierungsweg interessiert uns und natürlich auf jeden Fall die Zukunft. Was haben die Unternehmen noch vor? Was ist ihre Vision? Wo wollen sie hin? Was ist ihr Zielbild im digitalen Geschäftsmodell?
Zielbild ist das schöne Stichwort. Was würdest du denn sagen, was ist das Ziel unserer Serie, unserer Special-Serie?
Also ich weiß nicht, ob man das so formulieren kann, aber ich würde fast ein bisschen sagen, Mut zu machen auf Digitalisierung. Eben genau Unternehmen Beispiele zu zeigen, wie es gehen kann, wie der Weg aussieht, vielleicht nicht immer ganz einfach, aber am Ende erfolgreich. Und sozusagen mit diesen Beispielen eben Aufbruchsstimmung auch so ein bisschen zu erzeugen für das, was zurzeit sicher gerade in Europa auch nochmal besonders wichtig ist, eben dass wir in der Digitalisierung auch eigene Wege gehen, eigene Lösungen, eigene Geschäftsmodelle entwickeln. Also durchaus so ein bisschen Vorbild, Mut machen, Ansporn geben, das wollen wir mit der Serie eigentlich auch erreichen.
Zum Start unserer Serie begrüßen Andreas und ich gleich einen hochspannenden Gesprächspartner. Marco Bühler ist bei uns. Er ist Geschäftsführer von Beura, einem international tätigen Hersteller von Gesundheits- und Wellnessprodukten, der auf über 100 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblickt und sich vom klassischen Produktanbieter hin zur digitalen Gesundheitslösung weiterentwickelt. Was das genau bedeutet und wie dieser Prozess bisher lief, darüber sprechen wir mit Marco Bühler in Hidden Champions im Talk.
Freut euch auf echte Einblicke aus dem Mittelstand.
Und auf Geschichten, die zeigen, wie Digitalisierung wirklich funktioniert.
Ja, herzlich willkommen, Marco Bühler und Andreas Baresel. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr da seid und dass wir heute mal gemeinsam tiefer das Thema Digitalisierung im Mittelstand eintauchen. Lasst uns gerne direkt einsteigen, Marco und Andreas. Generell wird ja viel und kontrovers über dieses Thema Digitalisierung diskutiert. Mich würde mal interessieren, wie ihr persönlich das einschätzt. Wo stehen wir denn beim Thema Digitalisierung aus eurer Sicht und was ist gerade so in den letzten Jahren am meisten passiert? Was hat sich am meisten verändert, Marco?
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Hi Stefan, hi Andreas. Digitalisierung ist überall, kann man sagen. In den letzten 10 Jahren hat sich da wahnsinnig viel getan. Bei uns umfasst das verschiedenste Bereiche. Es fängt an im Vertrieb, dass mittlerweile E-Commerce der dominierende Kanal geworden ist. Das war vor 5 Jahren noch völlig anders, also sehr starke Shifts in diese Richtung. Dann natürlich Prozessautomatisierung an allen Orten. Wir haben keine Abteilung, die nicht versucht, ihre Prozesse mit Software zu automatisieren. Und das Dritte ist, das Produkt selber, das wir verkaufen, gibt auch immer mehr digitale Anwendungen, die das Produkt verbessern. Und so ist eigentlich in allen Abteilungen prominent da die Digitalisierung. Ohne Digitalisierung könnte ich das Unternehmen nicht mehr denken heute.
Andreas, wie siehst du das?
Ja, guten Morgen. Ich kann das nur bestätigen. Also Digitalisierung ist überall. Wir als IT-Service-Provider schauen natürlich auf viele, viele Unternehmen. Und da muss man vielleicht noch ergänzen, die Range des Digitalisierungsgrades, gerade im Mittelstand, ist aber natürlich noch sehr, sehr breit. Ja, also es gibt, und deswegen reden wir auch hier ja ein bisschen, Unternehmen, die da extrem weit sind. Und ich finde, die sieht man teilweise zu wenig und über diese erfolgreichen Geschäftsmodelle wird auch zu wenig gesprochen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Unternehmen, die noch extrem viel vor sich haben, also das Thema noch sehr wenig für sich erschlossen haben. Und diese Bandbreite gilt es eigentlich zu schließen und zu sagen, jedes Unternehmen hat mit Digitalisierung, so wie Marco gesagt hat, heute zu tun. Das zieht sich durch alle Bereiche und jeder muss sich damit beschäftigen.
Absolut, Andreas, das ist genau das, was wir ja auch mit diesem Podcast erreichen wollen, ne? Dass wir genau diese Geschichten auch mal erzählen wollen und sehen wollen, was denn auch so hinter den Unternehmen und gerade hinter den Hidden Champions, wie auch ihr, Marco, wie Beurer auch steckt. Marco, kommen wir mal zu eurem Unternehmen. Beurer ist ein echtes Traditionsunternehmen. Ihr seid schon über 100 Jahre jung, sage ich jetzt mal, weil ihr sehr jung geblieben seid und technologisch auch wirklich sehr weit vorne. Welche Rolle spielt denn genau dieses Thema Digitalisierung in eurer Unternehmensstrategie?
Also starten wir mal beim Produkt, weil das Produkt ist ja immer der Kern des Unternehmens. Wir haben circa vor 10 Jahren, ein bisschen mehr, angefangen, unsere Medizinprodukte zu verbinden mit Apps. Das war damals der Anlass dafür, war eigentlich, dass Bluetooth Low Energy standardisiert wurde und damit endlich ein Standard da war, mit dem man sozusagen verschiedenste Geräte anbinden konnte. Und wir haben die Apps quasi als Mehrwert dazugegeben, bis heute kostenlos für den Endverbraucher, für den Patienten, damit er einfach seine Daten aufzeichnen kann. Also das war ein ganz wesentlicher Punkt. Und in dem Moment, wo man dann anfängt, Daten dem Kunden anzubieten, gibt es natürlich ein ganzes Universum an Möglichkeiten, was man machen kann. Man geht jetzt von der Hardware dann einfach weg und schaut in die Lösung rein. Das macht das Ganze so spannend, weil letztendlich wollen die Leute ja nicht ihren Blutdruck messen um des Messens selber willen, sondern sie wollen eigentlich ihren Blutdruck verbessern, als Beispiel. Sie wollen ihn senken und da gehört mehr dazu, als ihn nur zu messen. Gehört dazu, dass man vielleicht seine Ernährung oder seine Bewegung verändert. Und das kann man durch digitale Lösungen super pushen, das Thema. Das andere Thema ist eben die Prozessautomatisierung. Ich glaube, da finden sich heute viele Unternehmen drin in dem Zug, dass man aufgrund von den Komplexitäten, die da sind, auch dazu irgendwie gezwungen ist, um effizient zu sein, dass die Daten und die Prozesse digital durchgehandelt werden im Unternehmen. Und da ist momentan natürlich eine riesige Verschiebung, dass es von spezialisierten Softwaren immer mehr in Richtung AI-Anwendungen geht. Und da kommen wir ja sicherlich später nochmal drauf zurück. Das dritte Thema ist der E-Commerce, wie gesagt, habe ich ja vorher schon angeteasert, ist einfach ein riesen Convenience-Thema auf der ganzen Welt. Corona hat einen ihren Push gegeben dafür und seitdem ist es der Kanal, der am stärksten wächst. Wobei natürlich auch der klassische Retail immer noch wichtig ist, weil die Leute auch mal in die Stadt gehen zum Einkaufen. Aber die beiden Welten leben nebeneinander her und der E-Commerce hat seine eigenen Regeln. Alles läuft mehr oder weniger automatisiert und contentbasiert ab dort.
Du hast es so schön gesagt, starten wir mal mit dem Produkt, ne? Wenn es um Digitalisierung geht. Gab es da so einen speziellen Moment, wo ihr dann auch im Unternehmen selbst gesagt habt, ja, also wir müssen jetzt mal weg von dem eigenen, oder besser gesagt vom Produkt hin zu einer kompletten Gesundheitslösung?
Also das war eigentlich eher ein Prozess. Ich glaube, am Anfang haben wir relativ technisch auf das Thema draufgeschaut und haben gesagt, Daten statt in ein Tagebuch reinzuschreiben im Kuli, in der App zu erfassen, ist ein echtes Convenience-Thema. Macht es auch besser in der Kommunikation mit dem Arzt. Aber dann kommt man von einem zum anderen und auch in der Kommunikation mit den Kunden und auch mit Ärzten kommen dann halt immer weitere Ideen. Das heißt, es entwickelt sich irgendwie und wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt, wo wir sagen, wir bieten jetzt auch ein komplett eigenständiges digitales Produkt an. Das wird vermutlich zum Ende dieses Jahres fertig sein. Das heißt, unsere Kunden haben dann die Möglichkeit, nicht nur die Hardware zu kaufen, sondern sich auch zusätzliche Services zu buchen, wie man es ja kennt von anderen Apps auch. Da ist natürlich ganz wichtig, dass man nicht einfach nur für irgendwas Geld verlangt, was sowieso kostenlos im Internet ist, sondern es muss ein echter Mehrwert sein und auch ein Need für die Leute. Also die müssen sagen, dafür zahle ich auch gerne und bewusst und bleibe auch dabei. Und das ist eine ganz andere Denkweise, weil wir jetzt eben plötzlich Software als Produkt anbieten, auch als kostenpflichtiges Produkt.
Das ist ja hochspannend, weil du ja auch in dem Moment ja im Grunde auch wissen musst, wie denken denn die Kunden, also eure Kunden, ne? Also was genau brauchen die denn? Wie geht ihr denn da vor?
Ja, das haben wir tatsächlich am Anfang von diesem Service-Projekt installiert. Wir sind mit unseren heutigen Kunden in der App, da haben wir mehrere hunderttausende monatliche aktive Nutzer, in so ein Art Panel reingegangen und wir haben jetzt ein Panel von circa 3000 Kunden, die mit uns arbeiten dran und Umfragen machen. Da haben wir mehrere Runden von Marktforschung gemacht und die befragt, was wollen die eigentlich, wo ist der Painpoint für die Leute und haben dadurch quasi die Features ausgewählt und haben die zusammengestellt und gefragt, was die Leute eigentlich als Paket auch buchen würden. Das fängt auch damit an, dass man die Kunden erstmal versteht und sie da abholt, wo sie sind in der Altersgruppe, welche Geräte sie benutzen und warum sie es eigentlich auch benutzen. Ja, man kann ja, wenn die Leute eine Bluetooth-connected oder WLAN-connected Waage kaufen, kann man davon ausgehen, sie wollen sich auf den nächsten Halbmarathon vorbereiten oder sie wollen von 100 Kilo runterkommen auf 85 Kilo. Das sind zwei völlig unterschiedliche Ansatzpunkte. Und was wir herausgefunden haben dabei ist, der absolute Treiber bei unseren Kunden ist nicht das Thema total fit werden oder gut aussehen, sondern ist wirklich gesund zu werden und gesund zu bleiben. Also dieses Thema Prävention und auch älter zu werden und gesund zu bleiben, das ist der wirkliche Use Case, den die Leute von uns haben wollen.
Mir geht es auf jeden Fall auch schon so, keine Frage. Marco, du hattest auch gesagt im Vorgespräch, das fand ich auch sehr interessant, ihr hattet eine sehr inspirierende Reise in die USA, schon ein paar Tage her. Wart im Silicon Valley, habt euch da sehr viel angeschaut. Welchen Impuls hast du denn damals mitgenommen, der heute noch wirkt bei euch?
Also es ist genau 10 Jahre her, im Herbst 2016. Und das war wirklich so ein bisschen Eye-Opener. Wir haben verschiedene Unternehmen besucht und es gab größere Einsichten da. Also ein Thema war zum Beispiel, wir waren bei einem CRM-Anbieter, ein führender, und ich habe damals eben begriffen, was es für Möglichkeiten gibt, mit dem Endkunden selber in Kontakt zu treten. Das ist nach 100 Jahren Unternehmensgeschichte auch eine sehr große Änderung, ob man immer nur mit dem Einkäufer im Handel spricht oder ob man direkt in Kommunikation mit dem Endkunden kommt. Das ist plötzlich, wird man quasi zum B2C-Unternehmen und nicht mehr zum B2B2C-Unternehmen. Das hat unheimlich viel verändert, auch im Marketing bei uns. Oh. Das war einer der Anstöße. Ein anderer Anstoß war, wir waren bei Plug and Play. Das ist eine riesige Plattform für Startup-Unternehmen in den USA. Die suchen Investoren für Startups und fördern die Startups selber. Und damals, kurz danach, haben wir dann quasi unser eigenes Startup-Programm aufgelegt. Und wir haben seitdem mindestens ein Startup pro Jahr bei uns reingenommen in unser Kooperationsprogramm. Wir sind jetzt bei 12 Startups, mit denen wir kooperieren. Und das ist so ein Thema, was bei uns unter Open Innovation läuft. Das heißt, wir suchen quasi Partnerschaften, die bei uns auch Innovationen verursachen im Unternehmen. Also da geht es immer ums Produkt dann auch.
Und sicherlich ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Andreas, da sind wir genau beim richtigen Stichwort. Aus deiner Perspektive, welche Erfolgsfaktoren siehst du denn noch, um diese digitale Transformation von auch Industrieunternehmen oder generell Mittelstand, gehobenem Mittelstand weiter voranzutreiben?
Ja, also einen hat Marco eigentlich gerade faszinierend gut beschrieben. Das ist nämlich der Erfolgsfaktor, dass den Unternehmen meiner Meinung nach klar sein muss, diese Digitalisierung ist eine Reise. Also der Punkt zu entscheiden, heute starte ich meine Digitalisierung und übermorgen bin ich fertig und es ist sofort erfolgreich, ist, glaube ich, ein Trugschluss. Und das, wie es Marco beschrieben hat, dass man am Anfang sehr stark von der Technik kommt und dann sukzessive die nächsten Fragen stellt, ist, glaube ich, ein typischer Teil dieser Reise. Auch das andere Beispiel fand ich faszinierend mit so Core-Innovationen der Basistechnologie. Plötzlich gibt es Bluetooth Low Energy, hattest du gesagt, und das macht manches dann möglich. Und so ähnlich ist es dann oft auch, dass man sagt, okay, dieser Use Case wäre eigentlich denkbar, dazu fehlt vielleicht noch die Technik. Und diese Reise enthält also auch Rückschläge, wenn entweder die Technik noch nicht so weit ist oder der Prozess nicht richtig funktioniert. Und einen weiteren Teil hast du, finde ich, genau richtig gesagt. Man muss dann sehr nah an den Kunden ran. Also wenn ich das Ganze aus der Technik denke, entstehen zwar technisch faszinierende Lösungen, aber die gehen oft an dem Kundenbedarf vorbei. Und wenn ich dem Kunden gut zuhöre, und das habt ihr mit eurem Panel perfekt gemacht, dann entstehen eigentlich die Lösungen, die digitalen Services, die einen echten Kundenmehrwert bieten. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass das eigentlich ein längerer Weg ist und ich frühzeitig anfangen muss, dann habe ich eigentlich schon den entscheidenden Erfolgsfaktor erkannt.
Jetzt haben wir ja auf der einen Seite auch nochmal in eure beide Richtungen gefragt. Auf der einen Seite natürlich diesen Mehrwert und den echten Service für den Kunden, aber auf der anderen Seite natürlich auch das ganz große Thema Datenschutz. Das spielt ja auch eine wirklich sehr große Rolle. Wie gelingt euch dann, Marco, dieser Spagat zwischen personalisiertem Service und Datenschutz?
Also die Gesundheitsdaten sind natürlich Daten, die absolut in der Liste ganz oben stehen, was den Schutzfaktor sozusagen angeht oder den Schutzbedarf. Und das nehmen wir super ernst. Und wir haben unser komplettes System, unser App-System mit dem Backend dazu von TÜV zertifizieren lassen auf Datensicherheit und Datenschutz. Das sehen wir uns verpflichtet, auch vielleicht in der Unterscheidung zu vielen Herstellern, die aus China kommen, wo die Daten dann in China liegen. Bei uns liegen sie natürlich in Deutschland, die Daten. Und wir haben zusätzlich von Anfang an eine Strategie verfolgt, dass wir den Kunden nicht zwingen, in die Cloud zu gehen mit seinen Gesundheitsdaten. Der kann auch die Optionen wählen, die auf dem lokalen Endgerät zu speichern. Da sind wir, glaube ich, der Einzige, der das macht, weil natürlich dieses Cloud-Thema mittlerweile überall ist. Hat ja auch sehr große Vorteile. Ich halte es auch nicht für kritisch, jetzt, wenn man den richtigen Cloud-Anbieter hat und entsprechend technisch sich drum kümmert. Aber es gibt trotzdem noch viele Leute, vielleicht auch gerade im älteren Semestern, die sagen, ich möchte gar keine Daten irgendwo im Netz haben. Ich möchte sie maximal bei mir auf dem Endgerät haben. Und deswegen bieten wir das an. Und das sind circa bei uns ein Drittel der Leute, die diese Option wählen. Und dadurch sind wir an der Stelle ein bisschen speziell und auch nicht ganz vergleichbar jetzt einmal zu allen anderen Herstellern, die da sind.
Da hängt natürlich auch mal ein großer Aufwand dahinter, Andreas, ne? Also ist es eher hinderlich dann in der digitalen Transformation, dass es diesen Bereich Datenschutz gibt?
Also natürlich, wenn man es sich technisch mal anschaut, könnte ich eine digitalisierte Lösung oder einen Service deutlich einfacher realisieren, wenn ich komplett den Datenschutz außen vor lassen würde. Aber das ist ja unrealistisch. Teil des Kundennutzens ist ja, dass er darauf vertrauen kann, dass seine Daten in guten Händen sind. Und auch, ich finde auch, das hat Marco perfekt beschrieben. Es sind aus meiner Sicht verschiedene Schichten, die ich da betrachten muss. Es ist einerseits die technische Lösung. Wo liegen die Daten tatsächlich? Gebe ich dem Kunden, wie du gesagt hast, die Option, die Daten auch nur lokal zu speichern? Also wie ist die Technik an sich aufgebaut? Dann gibt es die Sphäre oder die Ebene, dass ich natürlich durch entsprechende Zertifizierung und so weiter zusätzlich Vertrauen generieren kann. Wenn etwas TÜV oder ISO zertifiziert ist, dann weiß ich, da stecken gewisse Standards dahinter, auf die ich mich stützen kann. Und am Ende des Tages, weil kein Kunde kann diese Komplexität voll durchdringen, ist es ein Stück Vertrauen, was das Unternehmen seinem Kunden vermitteln muss. Ja, und da vertraue ich dann einfach quasi einer Beurer deutlich mehr als einem chinesischen Hersteller, weil ich mir denke, die werden das schon richtig machen. Das ist ein deutsches Unternehmen, da vertraue ich jetzt mal drauf. Das geht uns ja allen so. Wir können bei allem, was wir in der digitalen Welt tun, nicht jedes Mal überprüfen, ist das perfekt gemacht, sondern das ist eine Mischung aus, sag ich mal, Verständnis für das, was da passiert. Wenn du heute Online-Banking machst oder im Webshop bist, wenn du eine Cloud für deine privaten Fotos nutzt, da ist ein ganz großer Teil aber nicht das technische Verständnis, sondern einfach das Vertrauen in den Anbieter. Und ich glaube, das ist ein Teil der ganzen Geschichte, die auch bei der Digitalisierung mit entstehen muss, dass ich das für den Kunden als Teil des Kundennutzens mitdenke, nämlich dieses Vertrauen in den digitalen Service, den ich anbiete.
Also von Beginn an, Marco, in die Gesamtstrategie auch integrieren, ne? Also in das Konzept, das Gesamtkonzept integrieren. Da sind wir auch ganz schnell beim Thema KI. KI-Anwendungen gibt es da, du hast es eben schon so ein bisschen angeteasert, Marco, gibt es da konkrete Anwendungen, die ihr jetzt schon zum einen in der Planung habt, beziehungsweise die jetzt auch schon bei euch laufen?
Ja, also wir sind momentan gerade voll in dieser Transformation. Ich würde sagen, 2026 ist das Jahr, wo es richtig quasi abgeht bei uns. So ein bisschen wie vielleicht Corona hat den Push gegeben, damals alles in die Cloud zu bringen oder sehr viel in die Cloud zu bringen. Die ganzen Office-Systeme und so weiter haben ja viele Unternehmen gemacht. So ist jetzt 5 Jahre später dieser KI-Moment da. Und die einen sind schon ein bisschen weiter, die anderen weiter zurück. Aber bei uns ist es so, dass jetzt mittlerweile jede produktive Abteilung ihre eigenen KI-Projekte hat. Sehr stark agentenbasiert jetzt, KI-Agenten, die wir momentan noch sozusagen außen haben erstellen lassen. Wir sind gerade dabei, uns die Kapazität, die Kompetenz selber aufzubauen im Haus, dass wir unsere eigenen Agenten programmieren können. Bis hin zum Thema Softwareerstellung ist jetzt gerade auch ein großes Thema. Wir sind jetzt schon dabei, Software durch KI erstellen zu lassen, die wir dann wieder prüfen über andere KI-Systeme und aber auch immer Human in the Loop, wie man schön dazu sagt. Das heißt, der Mensch prüft immer, was da ist. Als Medizinproduktehersteller ist natürlich super wichtig, dass der Mensch da am Kontrollhebel dabei bleibt. Und ein weiteres Thema, und das finde ich irre spannend, ist das ganze Thema Content Generation. Jetzt, wenn wir gerade über diesen Service gesprochen haben, den wir den Leuten zur Verfügung stellen wollen, wir wollen es ja hoch individuell machen. Das heißt, jeder Kunde, jeder Patient bei uns soll auf seine Daten angepasste Empfehlungen bekommen und Programme. Und da wird es dann schneller, geht es in die Tausenden von verschiedenen Setups, was die Kunden angeht. Das kann man menschlich kaum noch bewältigen. Das heißt, auch da benutzen wir quasi KI, die uns hilft, den passenden Content für diesen Kunden zu erstellen. Auch wieder Human in the Loop wird alles auf Sinnhaftigkeit und medizinische Zweckbestimmung eben überprüft. Aber es ist eigentlich wie ein super gut ausgebildeter Assistent, der im Hintergrund 365 Tage, 40 Stunden arbeitet und genau das macht, was man ihm eigentlich sagt. Also das ist so ein, wie gesagt, ein intelligenter Roboter im Hintergrund.
Und ein ganz wichtiger Teil dieser Reise, das ist vorhin so schön gesagt, Andreas, ne? Digitalisierung ist eine große, auch längere Reise. Man muss Durchhaltevermögen haben, man muss auch mal Rückschläge dann auch mit einkalkulieren. Bleiben wir noch kurz beim Thema KI, Andreas. Aus deiner Perspektive nochmal betrachtet, welche Potenziale siehst du denn in Bezug auf Automatisierung und Serviceorientierung im Mittelstand, wenn wir über KI reden?
Also Marco hat eigentlich sehr gute Beispiele für die Vielfalt von KI genannt. Ich finde teilweise in der offenen Diskussion, öffentlichen Diskussion wird KI manchmal etwas verkürzt auf dieses ganze Thema Content, Sprachmodelle diskutiert. Aber wenn man sich tiefer mit der Technologie beschäftigt, ist KI ja extrem vielfältig und ich kann sie wirklich, Marco, wie du das auch richtig gesagt hast, in allen Prozessen einsetzen. Und deswegen ist das genau der richtige Ansatz zu sagen, jeder Bereich muss eigentlich sich überlegen. Also wir selber bei Data Group nennen das KI First. Also sozusagen die Idee, wenn ich an ein herausforderndes neues Thema rangehe, wie kann KI mir dabei helfen? Und erstmal diese Frage sofort mitzustellen, anstatt dann sozusagen bei einem fertigen späteren Prozessschritt zu sagen, jetzt überlege ich nochmal, wie ich KI da reinkriege, sondern diese Frage, was kann KI mir dabei helfen, die gleich mitzudiskutieren. Und da sieht man ja zurzeit enorm, welche Fortschritte da teilweise im Wochen- oder ja Wochen-, fast Tage-Rhythmus gemacht werden, wenn wieder neue Möglichkeiten entstehen, neue Modelle sind. Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch die Herausforderung, dass ich ständig sozusagen mit der technologischen Innovation mitgehen muss und überlegen muss, bin ich noch auf dem richtigen Weg, was ändert sich's? Die Herausforderung, an der ich gestern noch gekämpft habe, die gibt's vielleicht morgen gar nicht mehr, die ist von einem Anbieter gelöst worden. Und insofern ist es aus meiner Sicht für Kunden auch wichtig, quasi die Lücke zwischen dem, was technologisch möglich ist und da, wo sie gerade stehen, gut zu schließen. Und dabei können natürlich Dienstleister gut helfen, weil ich muss nicht alles mir selbst erschließen, sondern ich muss einfach die richtigen Fragen stellen und schauen, wer kann mir schnell genug die Antwort geben, weil am Ende des Tages ist das Ganze natürlich auch ein Wettbewerbsthema, wo ich sagen kann, wenn ich schneller bin in der Nutzung dieser Technologien, erziele ich einen Wettbewerbsvorteil. Meine Mitbewerber sind noch nicht so weit. Ich kann ein Preispremium erzielen. Ich bin effizienter und ähnliches. Und so machen wir das bei uns im Hause ja auch, dass wir das Thema IT-Service-Automatisierung sehr früh schon KI-basiert angefangen haben. Und da hoffe ich durchaus zurzeit einen ganz guten Vorsprung haben. Und insofern ist es auch wieder ein Beispiel dieser Reise, dieses Beispiels Reise. Man muss früh genug anfangen und sich bewusst sein, dass es ein längerer Weg ist.
Vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf. Es ist durchaus disruptiv, glaube ich, auch für den ganzen Setup in der IT im Unternehmen, weil als Mittelständler, wenn man jetzt nicht das eine große Standardsystem hat, à la SAP, sondern eben sehr viele Einzellösungen hat, die miteinander arbeiten, wo dann auch viel Middleware im Einsatz ist, vielleicht auch viele Einzelprozessautomatisierungen im Sinne von RPA, ist KI ein echter Gamechanger, weil plötzlich hast du eben nicht diese ganzen vielen kleinen, auch Cloud-basierte oder SaaS-Softwaren, sondern du kannst Aufgaben einfach durch die Systeme durchhandeln. Dafür brauchst du aber eine andere Datenstruktur im Unternehmen. Also heute ist die Datenstruktur ja schon so, dass wir eigentlich alles immer in ihre kleinen Kästchen reinlegen. Also jedes einzelne Datum sozusagen hat seinen Platz, wo es hingehört. Und die KI bietet da andere Möglichkeiten. Das ist, wenn ich so in Richtung Data Lake jetzt denke, dass eben die Daten eher unstrukturiert, aber durchaus getaggt, also beschriftet, abgelegt werden, dann kann die KI eben quer durch die Systeme drauf zugreifen. Als praktisches Beispiel, meine Vision ist, dass ich quasi sage, KI, sag mir, warum ist meine Rohmarge in meiner amerikanischen Tochtergesellschaft in den letzten 2 Jahren um so und so viel Prozent nach unten gegangen? Was sind die Ursachen dafür? Das kann ich heute niemand in keiner Software irgendjemand fragen, sondern da sitzt ein Controller eine Woche dran, um das zu analysieren. Und solche Aufgaben kann ich erst dann erledigen, wenn quasi die Daten im Gesamtzugriff für eine KI auch da sind. Und es sind heute noch viele Schuhkartons, die miteinander verbunden werden müssen. Und ich glaube, das müssen wir auflösen.
Ja, der Punkt, den Marco gerade gesagt hat, da wollte ich auch nochmal was ergänzen. Das ist ja auch ein Bereich, wo sich zurzeit extrem viel getan hat, dass ich nämlich den Daten ihre Bedeutung, du hast es Labeln genannt, quasi mitgeben kann. Das heißt, die Semantik in den Daten, da wo ich früher noch komplexe Datenmodelle bauen musste, mir das alles vorab durchdenken, das kann ich inzwischen quasi on the go machen. Und das ermöglicht letztendlich solche semantischen Datenmodelle, die dann es möglich machen, wirklich mit den Daten zu sprechen und die KI zu nutzen, um diese Daten zu erforschen. Und das ist genau so ein technologischer Sprung. Wie hat man es technisch früher gelöst? Wie kann man es heute lösen? Was plötzlich ein riesiges Potenzial erschließt, weil diese Theorie, riesige Datentöpfe deterministisch vorzudesignen und dann mit Daten zu befüllen, die hat sich halt nie lösen lassen, sondern jetzt wird es möglich, indem ich die Daten quasi sprechend machen kann in diesen großen Datenquellen und sie dann über entsprechende KI-Modelle erforschen kann. Und das gibt einen Erkenntniseinblick, der wieder ganz neue Modelle und Geschäftsmodelle und Möglichkeiten möglich macht.
Ich würde nochmal gerne auf das Thema Wettbewerb eingehen. Also ihr habt ja auch eben so schön gesagt, wenn man da gerade im Bereich KI vorne dabei ist und auch wirklich innovativ unterwegs ist, dann hat man natürlich auch gewisse Wettbewerbsvorteile. Das Thema Wettbewerb spielt ja auch für euch, Marco, eine Riesenrolle. Ihr seid in einem sehr, sehr starken internationalen Wettbewerb unterwegs. Du hast beispielsweise China genannt. Wie behauptet ihr euch?
Also da geht es wirklich als europäischer, als deutscher Hersteller geht es um Differenzierung. Wie kann ich mich differenzieren zu einem chinesischen Anbieter, der direkt aus der Fabrik seine Produkte auf Amazon stellt und sie für 20-30% billiger anbietet? Den reinen Preiswettkampf gibt es nicht zu gewinnen dort. Wir versuchen, die Preisabstände klein zu halten, indem wir auch selber Produzent sind und die Produktion optimieren. Aber es geht vor allem um Mehrwert. Das meine ich mit Differenzierung. Und Mehrwert ist zum einen das ganze Thema Vertrauen. Das heißt, wo sind die Daten? Wie gut funktioniert das Gerät? Wie lange hält das Gerät? Kriege ich einen Service dafür? Im Land auch? Geht jemand ans Telefon, wenn ich das Gerät zurückgeben will? Solche Themen. Es geht aber auch um die eigentlichen Eigenschaften des Geräts. Kann ich es gut bedienen? Haben die Leute sich so viel Gedanken gemacht, dass sie mit den Usern vorher gesprochen haben, was eigentlich die wichtigen Elemente sind an dem Gerät? Ist das Gerät genau? Misst es genau genug? Also es geht ganz viel um Vertrauen. Und am Ende geht es natürlich auch auf einer anderen Ebene um Emotionen. Das heißt, wie kannst du deine Marke auch emotional so positionieren, dass sie zum einen als vertrauenswürdig, aber zum anderen auch als attraktiv und ansprechend wahrgenommen wird. Und da, glaube ich, können wir als Europäer, die sehr nah am Markt sind, auch einen besseren Job machen, als es jemand aus China direkt macht, der sich den deutschen Konsumenten vielleicht nur vorstellt. Aber die schlafen auch nicht, muss man ganz klar sagen, werden auch immer besser. Und das ist ein ständiges Wettrennen. Und da kann eben so ein Thema wie KI sehr stark helfen, wenn man das vernünftig einsetzt in diesen ganzen Prozessen. Wenn man gute Mitarbeiter hat, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also KI wird nie die guten Mitarbeiter ersetzen, sondern die guten Mitarbeiter werden durch die KI noch besser. Ich glaube, das ist eigentlich das, was wir in Zukunft sehen werden. Dann können wir eben uns auch differenzieren und unsere Wettbewerbspositionen halten.
Also das eine Thema, genau wie du schon sagtest, ne? Also KI da wirklich effizient oder genau richtig einzusetzen, zielgerichtet einzusetzen, ist sicherlich ein wichtiger Erfolgsfaktor, um in diesem Wettbewerb auch das Rennen zu machen, sage ich jetzt mal, oder im Rennen zumindest mal weit vorne dabei zu sein. Andreas, gibt es für dich noch weitere Faktoren, die dir einfallen und du sagst, das muss der deutsche Mittelstand wirklich schaffen, tun in den nächsten Jahren, um da weiterhin auch gerade mit dem asiatischen Raum, mit den großen Nationen auch mithalten zu können über Europa hinaus?
Ja, aber lass mich vielleicht erstmal nochmal was zur technologischen Entwicklung und dem Thema Vertrauen sagen, weil das fand ich spannend oder ganz wichtig. Ich glaube, wenn man heute sich die KI-Nutzung anschaut, ist es noch so, dass sehr viel sozusagen unter Überwachung des Menschen stattfinden muss, weil ich gerade auch mit den Sprachmodellen natürlich eine gewisse statistische Streuung hat. Wir haben das Halluzinieren-Thema und auch wenn ich die KI kodieren lasse, muss ich das noch überprüfen und ähnliches. Und ich glaube, das wird technologisch, und das sehen wir jetzt schon auch in den letzten 6 Monaten, wie groß die Schritte da sind, der Trend sein, dass ich immer bessere KI-basierte Services und Dienste habe, denen ich sukzessive mehr vertrauen kann und sie autarker auch arbeiten lassen kann. Und wenn man sich das vorstellt, wird das ja nochmal ganz, ganz neue Anwendungsbereiche erschließen, nämlich die, wo ich heute sage, naja, den Teil will ich die KI vielleicht heute noch nicht alleine machen lassen. Und wenn man uns da vergleichbare Entwicklungen wie zum Beispiel die Webtechnologie vor vielen Jahren anschaut, dann ist es ja auch da so, dass ich heute, obwohl ich es technisch auch nicht direkt greifen kann, bestimmten Diensten einfach vertraue. Wenn ich in einem Online-Banking bin, dann vertraue ich drauf, dass mit 2-Faktor-Authentifizierung meine Überweisung einfach sicher durchgeht und an den richtigen Empfänger geht. Und ich glaube, das werden wir bei KI auch sehen, dass diese Agentic AI, über die wir heute sprechen, sozusagen immer vertrauenswürdiger wird, weil die Anbieter natürlich einerseits vertrauenswürdig sind, die das bereitstellen, aber zum anderen die Technologie auch dieses Vertrauen zulässt. Und da, glaube ich, haben wir noch längst nicht das Potenzial voll erschlossen. Wo kann ich die KI auch selbstständiger dann wirklich ausführen lassen und ganze Arbeitsvorgänge erledigen lassen, weil ich sie quasi deterministisch auch überprüfen kann, weil ich weiß, wie sie agiert, weil ich nachvollziehen kann, was sie tut, warum sie das tut. Ich glaube, da haben wir auch noch ein gutes Entwicklungspotenzial vor uns und da wird noch einiges an Möglichkeiten kommen. Und wenn du dann fragst, was muss der Mittelstand dazu tun? Ich glaube, der Punkt ist, egal wo ich in der Digitalisierung stehe, mir jetzt die Frage zu stellen, was ist der Absprungpunkt, von dem ich heute kommend, wo kann ich da hingehen und was ist meine Vision der Zukunft? Weil ich glaube, gerade in dem Bereich ist es möglich, auch Zwischenschritte, die vielleicht Marktbegleiter oder andere Mitbewerber gemacht haben, zu überspringen und einen Ansatz zu wählen, der technologisch heute einfach möglich ist. Das erfordert sicher natürlich besondere Innovationskraft und besonderes, sag ich mal, Aufholen dann und besondere Intensität. Aber ich glaube, egal wo man steht, ist der Zug nicht abgefahren im Sinne, naja gut, da sind andere ja deutlich weiter, sondern gerade mit dieser, auch Marco hat es gesagt, disruptiven Entwicklung, die jetzt die KI mit sich bringt, kann ich auf den Zug an einer bestimmten Stelle aufspringen und durchaus Teil dieser Reise, die wir jetzt schon öfters genutzt haben, sein. Und ich glaube, das wäre so die Empfehlung, die ich dem Mittelständler geben würde, egal wo er heute steht, sich jetzt auf diese Reise aufzumachen und vielleicht auch das disruptive Momentum jetzt zu nutzen, in das Thema Digitalisierung voll einzusteigen.
Es muss vielleicht auch, wenn ich da noch was zu sagen darf, es muss gleichzeitig von oben und von unten passieren, meine Erfahrung. Also du musst die Leute enablen, damit sie selber anfangen, mit KI rumzuspielen. Damit geht es eigentlich los. Also wir haben jetzt unseren Mitarbeitern allen den Zugriff gegeben auf eine Vielzahl von Modellen über eine Webplattform. Und das hat einen Riesenschub gegeben, weil die Leute damit anfangen. Wir bieten auch Schulungen an auf verschiedenen Leveln. Wir holen die Leute ab, die ganz neu sind, die Leute, die schon Erfahrung damit haben. Das ist ein wichtiges Thema, aber es ist auch ein echter Druck für die Unternehmenslenker, sich selber damit zu beschäftigen. Also wenn du das von oben her nicht verstehst, was da gerade passiert und in welcher Geschwindigkeit, dann kannst du sehr schnell zum Bremsklotz werden und zum Skeptiker eigentlich, ja, der das alles ausbremst. Und deswegen empfehle ich wirklich allen meinen Kollegen auch, arbeitet selber damit, nehmt euch Zeit raus, anstatt immer nur in Meetings zu sitzen, selber auch mal mit KI irgendwas zu machen. Hört Podcasts an, zum Beispiel über das ganze Thema. Das ist in unseren ganzen Autofahrten und Zugfahrten, die wir haben, es ist ja wirklich auch klasse, sich da mal was anzuhören. Natürlich ist da viel Euphorie und vielleicht auch Übertreibung dabei. Aber das Witzige, finde ich, bei KI ist immer die Sachen, die erzählt werden heute, die kann man vielleicht hier noch nicht so finden, aber plötzlich 3 Monate später sind sie da. Also das ist so mein Erleben gerade, dass das so schnell geht, dass 3 Monate einen Riesenunterschied darstellen. Und das sind wir vielleicht gar nicht so gewohnt im Mittelstand, dass die Dinge so schnell gehen, sondern wir haben ja oft auch schon so Jahresbudgets und Planungen. Und dann wird das Jahr nach dem Plan eben mal so abgefahren. Dann kommen ein paar Krisen und Kriege plötzlich rein, reagieren wir drauf. Aber dass so technologische Entwicklungen so schnell gehen, das ist, würde ich sagen, jetzt zum ersten Mal in meinen 30 Jahren in dieser Geschwindigkeit eigentlich wahrnehmbar.
Um wieder bei dem Bild der Reise zu bleiben, die Reise nimmt weiter Fahrt auf. Und was braucht es denn noch aus eurer Sicht, damit dieses Thema Digitalisierung funktioniert, beziehungsweise dass man eben sich wirklich gerade in diesem internationalen Wettbewerb, das finde ich hochspannend, auch behaupten kann?
Marco hat es eigentlich gerade schon gesagt, dieses komplett durch die Organisation durchzustechen und zu sagen, alle beschäftigen sich damit, ist sicher ein Erfolgsfaktor. Wenn man nochmal ein Stück in Richtung Differenzierung schaut, glaube ich, dass wir in Europa insofern nochmal einen interessanten Rahmenbedingungen haben, die man auch zum Vorteil machen kann, wenn es gerade um qualitative und vertrauenswürdige Dienste und Produkte geht. Wir haben hier einen relativ klaren regulatorischen Rahmen. Den kann man natürlich einerseits jetzt als Hemmnis sehen, der ausbremst, aber auf der anderen Seite auch da gilt wieder, wenn ich mich rechtzeitig damit beschäftige und weiß, was es zu tun gilt, ohne jetzt jede Regelung bis aufs letzte Komma gleich auszuprägen, ist es, glaube ich, etwas, was dafür sorgen kann, dass Lösungsansätze entstehen, die nachher auch einen Vertrauensvorsprung haben können, weil sie einfach in einem, sag ich mal, sehr transparenten, verlässlichen Rechtsraum betrieben und geleistet werden. Und gerade wenn ich dann, wie wir bei dem Beispiel weltweiter Wettbewerb waren, so eine Rahmenbedingung habe, dann kann ich sie durchaus vielleicht auch zum Vorteil machen.
Ich würde noch addieren, dass wenn es um eine Kernkompetenz geht für so ein Unternehmen, und ich glaube, KI wird für fast jedes Unternehmen eine Kernkompetenz sein, vielleicht nicht für eine Bäckerei im ersten Schritt, aber für viele Unternehmen, die mit Daten zu tun haben, auf jeden Fall. Wenn es um Kernkompetenzen geht, glaube ich, ist meine Philosophie immer möglichst viel selber machen und gleichzeitig aber mit Partnern arbeiten, die auf einem bestimmten Gebiet eine extrem hohe Kompetenz haben. Also, aber ein dauerhafter Outsourcing-Ansatz von allem, glaube ich, wird dir nicht helfen, dich zu differenzieren. Das heißt, wo kannst du wirklich einen Unterschied machen im Produkt oder auch in deinem Service, in deiner Effizienz, die dich unterscheidet vom Wettbewerb. Und diese Strategie muss man irgendwie mal durchdenken und da muss man auch viel rumprobieren. Also ich glaube, gerade eben ist auch so eine Zeit, wo man experimentierfreudig sein muss und vielleicht ein paar alte Learnings über Bord werfen muss, an die man jetzt die letzten 10 Jahre geglaubt hat.
Und Stichwort experimentierfreudig und Podcast. Ich finde, das hat, also mir geht es auf jeden Fall so in letzter Zeit auch öfters echt guten Unterhaltungswert. Also gerade wenn man mit KI rumprobiert, entstehen regelmäßig echt lustige Sachen, was die KI dann wieder tut und was dabei rauskommt. Und deswegen kann ich das nur unterstreichen, ohne dieses Experimentieren, und dazu gehört eine gewisse Fehlerkultur auch durch die ganze Organisation dazu, wird es nicht gehen. Da erreiche ich viel und ab und zu geht halt auch mal was schief.
Noch ein Aspekt dazu, sorry. Und zwar, man darf bei dem ganzen Thema nicht vergessen, dass wir in einer analogen Welt leben. Also letztendlich, wir Menschen sind analoge Wesen in einem analogen Planeten. die wir uns bewegen. Das heißt, auch hier ist KI, Digitalisierung immer nur letztendlich ein Tool. Also wir machen es nicht um seiner selbst willen, sondern am Ende geht es um ein Produkt, das man anfassen kann, um einen Menschen, den man zufriedenstellen will. Und das kann auch oft, sagen wir, in der Euphorie dann, sagen wir, überschnappen, dass man dann sagt, man macht wirklich die Projekte nur noch für sich selber, weil sie halt geil sind, ja. Also weil es geile technologische Möglichkeiten sind. Beim Rumprobieren auf jeden Fall bin ich absolut dafür, alles mal auszuprobieren und zu lernen. Aber am Ende geht es schon darum, dass wir in der analogen Welt für analoge Menschen was anbieten. Und das ist bei mir immer im Hinterkopf. Das heißt, deswegen sage ich auch, KI first ist richtig, wenn es um Effizienzprojekte geht, um Projekt und um, sag mal, Projekte, Prozesse zu automatisieren. Aber am Ende ist es bei mir trotzdem immer human first, wenn es um den Kunden geht.
Absolut. KI darf da nicht zum Selbstzweck werden, sondern der Kunde steht eigentlich dann immer noch im Mittelpunkt. Das ist richtig.
Ja, und ihr habt es so schön gesagt, es muss auch Spaß machen. Na, ich brauche auch eine gewisse Freude, ne, beim Probieren, beim Experimentieren. Lasst uns am Ende unseres Podcasts nochmal auf eure persönliche Ebene gehen. Mich würde mal interessieren, weil ihr habt ja jetzt auch schon viele Jahre diesem Thema Digitalisierung, Digitalisierungswandel, jetzt natürlich auch ganz neu KI zu tun gehabt. Was treibt euch denn persönlich an, auch als Unternehmer, jetzt bei dir Marco, auch bei dir Andreas als CEO von Data Group, diesen Digitalisierungswandel so aktiv voranzutreiben?
Also es sind wirklich zwei Sachen. Das eine ist, ich möchte die ganze Digitalisierung dazu verwenden, ein noch besseres Produkt zu bauen, einen noch besseren Service für die Kunden und mich dadurch zu differenzieren und auch noch in 10 Jahren gegen die Wettbewerber, gegen die weltweiten Wettbewerber bestehen zu können. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Und das andere Thema ist, ich möchte es quasi effizient machen. Wir sind an einem Standort, wo die Löhne hoch sind, die Ausbildung aber auch gut ist. Und die Leute, die ich habe, die möchte ich sozusagen ideal einsetzen, damit auch mehr Output rauskommt. Und das heißt nicht unbedingt quasi jetzt, dass das Ziel ist, die Arbeitsplätze radikal zu reduzieren, sondern das heißt einfach, aus den Menschen, die da sind, noch schneller und noch bessere Dienstleistungen und Produkte zu bauen. Und das sind die zwei Pole, in denen wir quasi die ganze Digitalisierung auch verorten.
Ja, und für unser Data Group-Geschäft, die IT-Services, kann ich das eigentlich ganz, ganz ähnlich darstellen. Als IT-Dienstleister steht der gute Service im Mittelpunkt. Das heißt, wir wollen unseren Kunden den Umgang und die Nutzung von IT, von ihrer IT, möglichst leicht, angenehm und gelingsicher machen, wie wir sagen, und dazu gleiche Herangehensweise. Ich glaube, dass wir das aus Deutschland heraus gut können, wenn wir die technologischen Möglichkeiten so nutzen, wie sie zur Verfügung stehen, da ganz vorne mit dabei sind und im Endeffekt einen noch besseren IT-Service bieten aus einer regionalen, lokalen Produktion aus Deutschland heraus, indem wir Technologie wie zum Beispiel KI so einsetzen und dem Kunden einen guten IT-Service bieten. Und da, so wie ich es vorher auch gesagt habe, ist unsere Mission ja immer da, wo diese Lücke zwischen Technologie und Anwender ist, diese zu schließen und das dem Anwender so leicht zu machen, dass er sich quasi, wie Marco gesagt hat, auf seine Kernkompetenzen seines Geschäfts konzentrieren kann. Und das ist eigentlich auch das, was einen immer wieder antreibt, zu sehen, guck mal, da können wir was noch besser machen, das Ticket noch schneller lösen, noch more convenient für den Kunden den Lösungsansatz bieten, vorausdenken, predictive Dinge tun und so weiter. Also dieses immer besser werden, das macht auch Spaß. Und letztendlich ist es auch das, was natürlich den Wettbewerb ausmacht, der beste Dienstleister zu sein.
Geht euch ja auch so, Marco, ne? Also wir halten fest, die Missionen sind eigentlich sehr deckungsgleich, würde ich sagen. Vielen lieben Dank für eure Zeit und für die spannenden Einblicke, gerade auch bei euch, Marco, in euer Unternehmen. Wie du schon gesagt hast, wir leben in hochspannenden Zeiten, herausfordernden Zeiten, keine Frage, aber auch, wie gesagt, mit ganz vielen Möglichkeiten, neuen Chancen, weiter nach vorne zu kommen, sich in dem Wettbewerb weiterhin gut zu positionieren. Ich wünsche euch auf dieser Reise, Andreas, du hast es so schön gesagt, weiterhin alles Gute, nur das Beste für eure weiteren Projekte, die jetzt anstehen und für euer Unternehmen, und bedanke mich sehr, dass du heute bei uns warst. Das gilt natürlich auch für dich, Andreas. Wir haben auch noch einiges vor in den nächsten Jahren, bleibt also hochspannend und wir bleiben im Gespräch. Wie gesagt, weiterhin viel Erfolg. Danke euch.
Danke dir, Stefan. Dann gute Reise, würde ich sagen. Ciao.
Danke, ciao. Bleibt neugierig.
Machen wir. Gute Reise, genau. Sehr schön.
Ja. Ciao.
Ciao. Ja, das war der Auftakt unserer Special Edition. So digitalisiert der Mittelstand, Hidden Champions im Talk hier auf unserem Unboxing IT-Kanal. Über das Jahr hinweg sprechen wir mit weiteren Unternehmen und Entscheidern, die zeigen, wie Digitalisierung in der Praxis funktioniert, jenseits von Buzzwords, dafür mit viel Klarheit, Mut und strategischer Weitsicht. Danke fürs Zuhören. Abonniert Unboxing IT, um keine Folge mit meinen Kolleginnen Froni und Melli und natürlich auch unsere Special Edition mit mir zu verpassen. Und teilt den Podcast gerne in euren Netzwerken. Mein Name ist Stefan. Euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. So digitalisiert der Mittelstand Hidden Champions im Talk.